Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du dich heute Morgen dazu entschieden hast, hier hinzukommen. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Und wenn es dir nicht so gut geht, dann ist es eigentlich umso schöner, dass du dich trotzdem dazu entschieden hast, hier hinzukommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Bevor ich anfange zu predigen, möchte ich mit uns beten. Ihr dürft dazu aber gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für diesen neuen Morgen, für die Abkühlung von den letzten Wochen, wo es so heiß war, dass es heute mal so kalt ist, dass man mit Jacke draußen Fahrrad fahren muss. Ist eine schöne Abwechslung. Ich danke dir, dass du diesen Tag schaffst. Ich danke dir, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen. Und du siehst dieses Thema, wie treffe ich gute Entscheidungen? Und du siehst, wer hier heute sitzt. Du siehst, welche Entscheidungen hier irgendwie auch im Raum stehen. Wer vor einer großen Entscheidung steht. Und ich bitte dich, dass du uns etwas schenkst für unser Herz, für unsere Seele, dass du uns irgendwo einen Anhaltspunkt schenkst, gerade da, wo Entscheidungen ausstehen. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, sprichst, dass du jetzt diese Zeit nimmst und damit tust, was du willst. Danke, dass du da bist. Amen. Falls ich zwischendurch huste, es tut mir leid. Ich war die ganze letzte Woche auf einem Ranger Camp. Ich habe mich etwas erkältet, aber es war super. Wir haben einige Entscheidungen für Jesus feiern dürfen. Das ist der Hammer gewesen. Ich war heute Morgen in der schwierigen Situation, dass ich mit einer Entscheidung konfrontiert war, wo ich nicht wusste, was ich tun soll. Der ein oder andere sieht es vielleicht. Ich habe recht wenig an. Ich wollte nicht ganz nackt kommen. Das wollte ich euch ersparen und mir auch. Aber ich konnte mich nicht entscheiden für einen Oberteil. Deswegen habe ich einfach mal 4 Sachen mitgebracht. Und ihr dürftet jetzt mir dabei helfen, also für mich entscheiden, was ich davon jetzt gleich anziehe. Ich hätte hier einmal so ein hellbraun Pullover. Ich hätte so ein sommerliches Hemd. Ist vielleicht bei den Temperaturen gar nicht das Richtige. Ich hätte einen recht schweren dunkelgrünen Hoodie. Oder aber einen Hemd. So, und ihr habt jetzt vielleicht schon einen Favoriten, was ihr mich sehen wollt. Ja? Und wir stimmen jetzt einfach einmal per Handzeichen ab. Ja, ich halte die Sachen hoch und dann, wenn ihr dafür seid, dass ich das anziehe, dann meldet ihr euch, okay? Alle verstanden? Okay. Wer ist dafür, dass ich den braunen Pullover anziehe? Ja, ich würde sagen so ungefähr 5. Wer ist dafür, dass ich hier dieses Hemd anziehe? Oh, das sind schon deutlich mehr. Die ganze rechte Seite ist hochgegangen. Ist interessant. Wer ist dafür, dass ich den dunkelgrünen Pullover anziehe? Das ist so Mittelfraktion, aber bisher ist es, glaube ich, noch das andere Hemd. Und wer ist dafür für das schwarze Hemd? Ah, auch weniger. Na gut, dann ziehe ich wohl das Hemd an, war das, ne? Ja, natürlich höre ich auf die Mehrheit. Sonst würde das Ganze ja keinen Sinn ergeben. Wie bitte? Meine, ja gut, das stimmt eigentlich auch. Ich hätte eigentlich meine Kluft mitnehmen können, oder? Ja, aber das ist das neue Abzeichen noch nicht aufgenäht. Das konnte ich noch nicht anziehen, deswegen. So, während ich das hier zumache, ich laufe ja auch noch auf Socken rum. Da habe ich euch auch was mitgebracht, und zwar 4 verschiedene Schuhe. Ich weiß nicht, könnt ihr alle, wenn ich hier stehe, meine Füße sehen? Ja? Okay. Also, wie bitte? Ja, meinen großen Zeh kann man auch sehen. Wer noch einen, ich bin ja nicht mehr lange hier, wer noch ein Abschiedsgeschenk sucht, ich könnte neue Socken gebrauchen. So, ich habe meine Hausschuhe dabei. Also es sind keine echten Birkenstocks, die kann ich mir nicht leisten. Armer Student und so. Ich habe meine Air Force dabei. Ich habe ein paar Lederschuhe, braune Lederschuhe dabei. Und vor denen habe ich ein bisschen Angst. Ich habe meine Laufschuhe dabei. Ja? Mit den 3 Sachen wäre ich wirklich zufrieden. Auf die hätte ich weniger Lust. Das passt doch nicht so ganz zum Outfit. Habt ihr alle einen Favoriten? Gleiches Prozedere wie gerade eben. Wer ist dafür, dass ich meine Hausschuhe anziehe? Okay. Wer ist dafür, dass ich meine ganz normalen Schuhe anziehe? Okay, ähnlich viele. Wer ist dafür, dass ich meine Lederschuhe anziehe? Das sind ein bisschen weniger. Und wer ist dafür, dass ich meine Laufschuhe anziehe? Na, also ich würde sagen, dass es ein Gleichstand zwischen den ersten beiden und den Laufschuhen ist. Aber ich tue euch den Gefallen, ich ziehe meine Laufschuhe an. Und wer mich ein bisschen kennt, ich habe gerne gematchte Outfits. Das ist jetzt wirklich nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Aber ich hatte fast damit gerechnet, als ich sie heute Morgen eingepackt habe. So, die muss ich jetzt aber kurz anziehen, weil ich will die ja zumindest auch wirklich richtig anziehen. Aber vielleicht wird es ja jetzt die gemütlichste Predigt. Jetzt laufe ich auf Wolken. Ist ja vielleicht auch mal was. So. Kurze Stimmungsabfrage. Wer ist zufrieden mit meinem Outfit? Ja. Naja, zumindest ihr, ne? Also, das kennen wir doch irgendwie alle. Ja, wir gucken morgens in den Kleiderschrank rein und, ach, was soll ich denn anziehen? Ich höre regelmäßig den Spruch, Schatz, ich habe nichts zum Anziehen. Und dann sage ich doch, du hast was zum Anziehen. Wer kennt das auch? So diese kleinen Entscheidungen, was ziehe ich an? Was mache ich mir zum Frühstück? Gehe ich noch eine Runde laufen? Gucke ich noch eine Folge? Unser Leben besteht zu einem ganz großen Teil daraus, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Immer und immer wieder stehen wir an so Weggabelungen, wo wir uns dazu entscheiden können, den einen Weg zu gehen oder den anderen Weg zu gehen. Und was glaubt ihr, wie viele Entscheidungen trifft der Mensch hier in unserer Kultur? Ach genau, ich muss sagen, ihr Kinder, ihr dürftet jetzt gehen. Ich wollte eure Meinung auch haben für meinen Kleidungsstil. Ja, gewöhnungsbedürftig. Was glaubt ihr, wie viele Entscheidungen trifft der Mensch in dieser westlichen Kultur, in der wir hier leben? Wie viele Entscheidungen trifft der Mensch am Tag? Einfach mal reinrufen. 1000? 200? 850? 500? 42? Ja, schon auch nicht schlecht. Zwei, okay, pro Tag, 90 pro Tag trifft der Mensch hier in dieser Kultur, in dieser, wo wir leben, trifft der Mensch am Tag zwischen 20 und 35.000 Entscheidungen. Ich habe das mal durchgerechnet mit der kleineren Zahl, mit 20.000, bei 16 Wachstunden. Ich gehe davon aus, ihr seid so vernünftig und schlaft alle 8 Stunden pro Nacht. Also bei 16 Wachstunden sind es auf die Stunde, auf die Minute gerechnet, 3 Entscheidungen. 20 pro Minute, alle 3 Sekunden treffen wir eine Entscheidung. Unser Gehirn läuft auf Hochtouren und trifft Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Das ist verrückt. Oder? Und bevor ihr jetzt denkt, ach du meine Güte, warum checke ich das nicht? Warum merke ich davon nichts? Ja, 95% davon merken wir nicht. Dies sind keine bewussten Entscheidungen, wo wir lange drüber nachdenken, sondern es sind so Entscheidungen wie, ich drücke auf die Schlummertaste oder den Weg fahre ich zur Arbeit. Also ganz viel Gewohnheit irgendwo auch. Aber das sind trotzdem alles Entscheidungen, die in unserem Gehirn passieren. Aber bei diesen anderen 5%, auch bei diesen 95%, die Gewohnheiten sind, auch da kann man was dran ändern, aber das ist heute gar nicht das Thema, sondern eher die Frage bei diesen 5% der großen Entscheidungen. Die Frage ist ja, wie treffe ich eine gute Entscheidung? Und wenn ich so in die Welt um mich herum schaue, dann sehe ich da so zwei Extreme. Auf der einen Seite sind es die Gefühle, das ist dieser Satz, folge deinem Herzen, tu das, was sich richtig anfühlt. Folge deinem Gefühl. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann kann es auch nicht das Richtige sein. Und wenn es sich gut anfühlt, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Aber ganz ehrlich, ist das denn immer die richtige Entscheidung? Nur weil sich etwas nicht gut anfühlt, ist es falsch? Oder nur weil sich etwas gut anfühlt, ist es richtig? Ist es immer das Richtige? Und auf der anderen Seite, das andere Extrem ist, wir treffen nur rationale Entscheidungen. Es gibt dieses... In der Businesswelt gibt es dieses diese Theorie vom Homo economicus. Ja, wer weiß, was das ist? Stark. Gut. Es ist ein Mensch, der alle Informationen hat für eine Entscheidung und der nur anhand seines Verstandes, der lückenlos informiert ist und der dann nur mit diesen, in Anführungsstrichen, harten Fakten eine Entscheidung trifft, die den eigenen Nutzen, den eigenen Gewinn kompromisslos maximiert. So, diese beiden Extreme sehen wir ja irgendwie in der Welt. Auf der einen Seite entweder hör komplett auf dein Gefühl und schalt deinen Verstand einfach mal aus. Oder auf der anderen Seite lass deine Gefühle links liegen und vertraue nur deinem Verstand. Aber was ist es denn jetzt? Sind es meine Gefühle oder ist es doch mein Verstand, die meine Entscheidungen maßgeblich beeinflussen? Worauf soll ich mich denn jetzt verlassen? Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich dort eine etwas andere Perspektive. Sowohl auf den Verstand als auch auf die Gefühle. Zum Verstand, Jesus sagt in Lukas 14, 28 bis 32, erzählt er ein Gleichnis. Da sagt er Folgendes: Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. Also wir sehen, die Bibel hat durchaus einen positiven Blick auf unseren Verstand. Ja, wir sind dazu in der Lage, Dinge zu durchdenken, Dinge abzuwägen. Auch mit dem Blick auf die wunderbare Natur können wir das beobachten. Wir können das meiste um uns herum mit unserem Verstand durchdringen und irgendwie eine Logik darin erkennen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit einem Naturwissenschaftler unterhalten hast. Wenn nicht, wir haben hier in der Gemeinde ein paar, über die unfassbare Logik, die die Natur hat. Wie krass das ist, in den Naturwissenschaften das zu durchdringen. Und das Ganze ist ein Hinweis auf Gottes Verstand. Die Schöpfung ist ein Hinweis darauf, dass dahinter etwas ist, der sich dabei was gedacht hat. Unser Verstand ist also irgendwo auch Teil unserer Ebenbildlichkeit. Ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Etwas, was gut ist. Aber meint das denn, dass dann die zweite Perspektive, dass ich mich nur auf meinen Verstand verlasse, dass das die richtige ist? Nein, auch nicht. Denn wir lesen auch in der Bibel, Sprüche 3, Vers 5, da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ganze Sprüchebuch handelt davon, dass ich meinem Verstand auch nicht ganz trauen kann. Dass ich nicht hochmütig sein darf, dass ich mich nicht für weise halten soll. Also ist dann doch Gefühle, also doch der zweite Weg. Aber auch da sehen wir, dass Gefühle etwas sind, was Gott uns gegeben hat. Das ist auch Teil unserer Ebenbildlichkeit. Im Alten Testament lesen wir regelmäßig davon, dass auch Gott Gefühlsreaktionen hat, Gefühle hat. Mitleid, Erbarmen, Zorn, Freude. Und auch im Neuen Testament sehen wir an Jesus, wo Gott Mensch wird, Jesus hat Gefühle. Jesus weint, Jesus hat Mitleid, Jesus wird wütend und Jesus freut sich. Also ist es der zweite Weg, der erste Weg, nur Gefühle? Na, auch nicht. Sprüche 16, Vers 32, da lesen wir, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Also ja, Gefühle sind etwas Gutes, aber Gefühle sollen nicht der Maßstab sein, an dem der Mensch entscheidet. Als Jesus kurz bevor er hingerichtet wird, kurz bevor er gefangen genommen wird, im Garten Gethsemane ist, er betet zu Gott und er sagt, Papa, ich habe Angst. Ich will nicht, dass das passiert. Wortwörtlich sagt er, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will nicht sterben. Ich will das nicht tun am Kreuz, weil ich davor Angst habe. Was wäre gewesen, wenn Jesus dort einfach seinen Gefühlen hinterhergelaufen wäre? Wäre es das Richtige gewesen, zu sagen, ich habe davor Angst, das fühlt sich nicht richtig an, also mache ich es nicht? Hätte er das getan, dann wäre er in diesem Moment einfach geflohen. Aber Jesus lässt sich festnehmen. Und das führt ja dahin, dass Jesus sich hinrichten lässt. Und das ist der Kern des Evangeliums. Also Gefühle sind nicht ein Weg, dem ich folgen muss, sondern ich habe nach einem Bild gesucht und ich habe mal Folgendes genommen. Gefühle sind eher wie ein Kompass, der mir etwas über meine innere Lage sagt. Ich habe einen kleinen Bruder, der heißt Cedric, und bei ihm habe ich lange Zeit genau das lernen müssen, dass meine Gefühle nicht mich zu einer Reaktion zwingen. Wir sind immer mal wieder aneinander gekommen und er hat mich ganz, ganz häufig wütend gemacht. Mittlerweile nicht mehr, wir sind mittlerweile beide mehr oder weniger erwachsen. Aber er hat mich manchmal richtig wütend gemacht und dann ist es manchmal auch dazu gekommen, dass ich ihn abgeworfen habe mit unterschiedlichen Dingen, dass ich geschlagen habe. Einfach weil mich mein Zorn dazu gebracht hat. Ich bin dem sofort hinterhergelaufen. Und ich musste lernen zu sagen, selbst wenn mich das so wütend macht, muss ich sagen, nein, ich schlage meinen Bruder nicht. Weil das Richtige ist zu tun. Andersrum übrigens auch. Mein kleiner Bruder hat mir mal so ein kleines Metallauto an die Stirn geworfen. Nicht, dass ich jetzt hier nur der Böse wäre. Okay. Also ein Kompass, meine Gefühle, das zeigt mir etwas über meine innere Position, aber noch nicht zwangsläufig den richtigen Weg. Aber der Kompass hilft mir ja auch irgendwo den Weg zu finden. Also eine Entscheidung zu treffen. Aber um diesen Weg zu finden, jetzt muss ich mit dazu sagen, ich habe meine Kompassprüfung nicht gemacht bei den Rangern. Bin mir nicht ganz sicher, Ranger korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber allein ein Kompass reicht nicht, um einen Weg zu finden, sondern ich brauche mindestens noch eine Karte dazu und am besten auch noch irgendetwas in meiner Umgebung, woran ich mich orientieren kann. Ja, also ich brauche irgendetwas von außen, was mit dazukommt. Irgendwo zeigt das Ganze, nicht das mit dem Kompass, sondern das, was ich jetzt bisher gesagt habe, wir neigen irgendwie in dieser Welt dazu, uns so in so Extreme abzurutschen. Überhaupt, aber auch in diesem Thema. Also entweder ich vertraue komplett meinen Gefühlen oder komplett meinem Verstand. Und wir rutschen auf der einen Seite vom Pferd runter. Aber die Bibel zeigt uns, dass es eher etwas dazwischen ist. Also dass beides Gott gegeben ist. Dass beides Gaben sind, die wir haben. Aber dass beides auch nicht allein gut ist. Dass nicht das eine oder das andere alleine zum Ziel führt. Sondern es ist irgendetwas dazwischen. Und ich habe das schon mal in der Predigt gesagt. Wo treffen wir Entscheidungen? Erinnert sich jemand? Okay. Im Herzen. Wir treffen Entscheidungen im Herzen. Da, wo unser Verstand und unsere Gefühle zusammenkommen. Im Herzen. Und einen Realitätscheck. Es ist tatsächlich so. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht rein rational und auch nicht rein nach Gefühlen, sondern wir treffen Entscheidungen, selbst wenn wir der Meinung sind, nur das eine oder das andere, wir treffen unsere Entscheidungen immer mit beiden. Also selbst wenn ich sage, nur ich verlasse mich nur auf meine Gefühle, mein Verstand schalte ich dadurch nicht aus. Der macht da weiter mit. Und nur weil ich sage, ich verlasse mich komplett auf meinen Verstand, auch in der Marktwirtschaft, unsere Entscheidungen sind immer auch gefühlsgeleitet. Immer. Es geht nicht ohne das eine oder das andere. Okay, also wenn ich jetzt in der Realität weder von der einen Seite noch von der anderen Seite falle, wieso treffe ich dann trotzdem manchmal schlechte Entscheidungen? Wieso fällt es mir so schwer, gute Entscheidungen für mein Leben zu treffen? Zum Beispiel Sport zu machen, obwohl ich krank bin. Mir könnte das nie passieren. Oder lange wach zu bleiben, obwohl ich morgen früh aufstehen muss. Auch das ist mir noch nie passiert. Ja, also ich habe übrigens sowieso keine Probleme, gute Entscheidungen zu treffen. Also ich weiß nicht. Nein. Noch eine Portion zu essen, obwohl ich schon satt bin. Noch mehr zu kaufen, obwohl ich schon genug habe. Wer sich damit mehr beschäftigen möchte, vor 2 Wochen hat Jörn darüber gesprochen. Wieso fällt es mir denn schwer, gute Entscheidungen zu treffen? Und die Antwort, die die Bibel darauf bietet, und das ist wenig überraschend, ist die Sünde. Der Grund, warum es mir schwerfällt, gute Entscheidungen für mein Leben zu treffen, ist die Sünde. In 1. Mose 8, Vers 21, da sagt Gott etwas, was mir zeigt, dass Gott das nicht unbekannt ist. Gott weiß um unseren Zustand. In Genesis 8, 21, Genesis, anderes Wort für 1. Buch Mose, kurz zuvor hat Gott die gesamte Menschheit bis auf eine Familie vernichtet, weil die Welt so dunkel geworden ist, dass Gott gesagt hat, ich fange nochmal von vorne an. Und dann wählt er sich diesen einen Mann aus, Noah, und der soll eine Arche bauen, da kommt von jedem Tier, kommt ein Paar drauf und seine Familie. Und Gott schickt eine Sintflut und das Wasser ist irgendwann wieder weg. Und dann zeichnet Gott den Regenbogen an den Himmel und gibt das Versprechen, ich will die Erde nicht mehr vernichten. Das ist das Genesis 8, 21, da sagt Gott, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Die Dinge, die aus meinem Herzen kommen, sagt Gott, sind böse. Von Jugend auf. Ich bin also gar nicht in der Lage dazu, gute Entscheidungen zu treffen. Das bin ich einfach nicht. Woher kommt das denn? Warum bin ich nicht in der Lage dazu? Dazu müssen wir noch ein bisschen weiter vorwärts, also nach, was ist denn das? Nach vorwärts gehen in der Geschichte oder rückwärts gehen in der Geschichte, wenn ich in die Vergangenheit will? Auf jeden Fall in die Vergangenheit gucken. Ja? Alles nachzulesen in den ersten drei Kapiteln von der Bibel. Gott schafft diese Welt und den Menschen als sein Ebenbild, um Beziehungen mit diesen Menschen zu haben. Und dabei denkt er sich, die Idee, die er dahinter hat, ist, dass Gott der Mittelpunkt des Lebens ist. Auch der Mittelpunkt des Lebens des Menschen ist. Ihr müsst euch das vorstellen wie bei so einem Sonnensystem. Gott möchte die Sonne sein und alles andere dreht sich um diese Sonne. Ich, mein ganzes Leben, es dreht sich um Gott. Du und ich, wir sind geschaffen, dass Gott im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Und dass alle Entscheidungen, ich meine wirklich alle Entscheidungen, sowohl die 95%, wovon wir keine Ahnung haben, dass wir die treffen, als auch die 5%, wo wir das haben. Alle Entscheidungen sollen in Abhängigkeit von ihm getroffen werden. Und damit das nicht unfair ist und wir nicht seinen Willen erraten müssen, sagt er uns seinen Willen. Ja, im Garten Eden, das ist der Ort, den er für den Menschen schafft, wo Gott und Mensch Gemeinschaft haben, da sagt er, ihr dürft von allem essen, außer von dem einen Baum. Gott steckt einen Rahmen ab. Gott sagt uns, was wir tun sollen und können und was wir nicht tun sollen. Aber, das lesen wir in 1. Mose 3, der Mensch schafft das nicht. Oder der Mensch will das nicht. Das nennt die Bibel den Sündenfall. Und das, was das meint, ist, dass diese Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbricht. Dass da, wo vorher eine Vertrauensbasis war, dass dieses Vertrauen kaputt ist. Die Sünde kommt in die Welt. Der Präses unseres Gemeindebundes hat einen wundervollen Satz gesagt. Und er fängt an mit dem Satz, das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an Gottes Stelle treten will. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an Gottes Stelle treten will. Der Mensch sagt, in dem Moment, wo er sich gegen Gottes Willen wendet, sagt er, nicht Gott soll der Mittelpunkt meines Lebens sein, sondern ich selbst. Der Mensch will selbst auf diesem Thron sitzen. Der Mensch will selbst die Sonne sein. Korrigiert mich, ich weiß nicht ganz genau, wie lange, aber mehr als 1000 Jahre lang haben die Menschen geglaubt, dass sich die Sonne um die Welt dreht. Ja? Und das wissen wir mittlerweile, dass das nicht so ist. Aber wir denken schon immer mal wieder noch, die ganze Welt dreht sich schon um mich. Wenn nicht aktiv, dann manchmal unterbewusst. Ich weiß es besser. Gott sagt, iss nicht von dem Baum. Der Mensch sagt, ich weiß es besser. Ich kann eigene Entscheidungen treffen. Ich kann es besser. Aber diese Rebellion führt in die Trennung von Gott. Ich erhebe mich über Gott und sage, ich weiß es besser. Ich kenne das selber, dass ich immer mal wieder in Situationen bin, wo ich eigentlich weiß, was Gott möchte. Und ich sehe Situationen, wo, ich weiß nicht, jemand braucht Hilfe auf der Straße. Und es wäre für mich ein leichtes, hinzugehen und kurz zu helfen. Und dann kommt in meinem Kopf dieser Satz, ich will aber. Also ja, ich sehe, die Person braucht Hilfe, ich will aber gerade einkaufen gehen. Ich will mich aber gerade nicht aufhalten lassen. Ich will aber. Ich selbst will entscheiden. Und vielleicht kennst du ähnliche Gedanken, dass du es besser wüsstest oder es besser könntest. Aber glaubst du wirklich, dass deine Pläne und Gedanken besser sind, besser durchdacht sind, als die von demjenigen, der diese gesamte Welt geschaffen hat, der sich all das ausgedacht hat, der sich das Ganze ausgedacht hat, wo die Naturwissenschaften immer noch nicht einen klaren Durchblick haben? Wir haben Ansätze davon verstanden, aber Gott weiß alles davon. Glaubst du wirklich, dass deine Pläne und Gedanken besser sind als derjenige, der jede einzelne Zelle deines Körpers kennt, der genau weiß, wie viele Haare du jetzt gerade in diesem Moment auf deinem Körper hast, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, der deine Vergangenheit kennt, der dein Jetzt kennt und der deine Zukunft kennt? Glaubst du wirklich, dass du eine bessere Entscheidung treffen kannst? Wir haben angefangen, uns um uns selbst zu drehen. Und ich mache das einmal vor, wenn ich mich um mich selbst drehe, dann wende ich allen anderen meinen Rücken zu. Was machen Kinder, wenn sie Angst haben, wenn sie sich selbst schützen wollen? Sie kauern sich zusammen. Weil wir denken, unser Rücken, das ist die harte Schale von uns. Unsere Vorderseite, das Weiche, das ist das Angreifbare. Aber das, was uns hart macht, das ist unser Rücken. Und wenn ich mich um mich selber drehe und ich will mich schneller um mich selber drehen, dann funktioniert das am besten, indem ich mich klein mache. Das heißt also, jetzt muss ich das noch. Also das hier, ich kann das nicht so schnell, aber das ist das um mich selber drehen. Und was passiert das? Oh, mir ist schwindelig geworden. Was passiert? Ich wende dem Außen den Rücken zu, das Harte zu. Und die Bibel kennt dieses Bild, dass der Mensch hart geworden ist. Im Alten Testament sagt Gott immer wieder zu seinem Volk, dass sie steinerne Herzen haben. Herzen aus Stein, die nach innen gekehrt sind, die nicht mehr empfänglich für Gottes Reden sind, die nicht mehr empfänglich für Gottes Willen sind. Das ist der Zustand dieser Menschheit. Wir haben uns von Gott abgewendet und uns selbst zugewendet und dadurch werden unsere Herzen zu Stein. Und wir sind nicht mehr in der Lage dazu, Gottes Willen zu empfangen. Wir sind nicht mehr in der Lage dazu, gute Entscheidungen zu treffen. Was ist da die Lösung? Ohne Lösung machen wir es nicht. Der Satz von Henrik Otto von dem Präses, den habe ich vorhin vorgelesen, der geht weiter. Er hat gesagt, das Wesen der Sünde besteht darin, dass wir an Gottes Stelle treten wollen oder dass der Mensch an Gottes Stelle treten will. Das Wesen des Heils, der Rettung, besteht darin, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Das Wesen der Rettung besteht darin, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Vielleicht fällt euch das auf, diese kleine Feinheit, das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an Gottes Stelle treten will. Wir wollen an Gottes Stelle treten, wir werden niemals die Stelle Gottes ausfüllen können. Auch nicht dadurch, auch nicht, selbst wenn ich mich nicht selbst dorthin setze, sondern irgendetwas anderes, was nicht Gott ist. Es gibt so das, was dort manchmal genannt wird, ist Geld, Macht, Sex und Fame. Das sind so die vier Dinge, die wir auch anstelle von Gott als den Mittelpunkt unseres Lebens stellen können. Worum sich dann unser ganzes Leben dreht, wenn ich es nicht selber bin. Aber all diese Sachen sind auch selbstsüchtig. Also wir können niemals diese Stelle Gottes mit etwas anderem füllen als Gott. Egal wie sehr ich mich dorthin stellen will, ich kann das nicht. Aber Gott tritt an die Stelle des Menschen. Das ist etwas Abgeschlossenes. Im Alten Testament, in Hesekiel 36, 26, da spricht Gott eine Prophetie aus und sagt, ich will euch, meinem Volk, ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Schon im Alten Testament sagt Gott, ich will euch daraus befreien. Ich will euch ein fleischernes Herz geben, das für mich empfänglich ist, das wieder diese Beziehung zu mir haben kann. Wie passiert das? Indem Gott ein Mensch wird. Gott kommt auf diese Welt. Er wird Mensch in Jesus Christus. Das feiern wir an Weihnachten. Und er wird nicht nur Mensch. Das allein ist ja schon krass genug. Sondern dieser Mensch, Jesus, erlebt das perfekte Leben. Um das mal auf Entscheidungen rüberzubringen, stellt euch vor, er trifft nur richtige Entscheidungen. Er entscheidet sich immer richtig. Da ist nicht eine Entscheidung in Jesu Leben, die falsch wäre. Nicht eine. Und trotzdem, obwohl er sich immer richtig entscheidet, stirbt er an einem Kreuz. Wieso? Weil er die Konsequenz meiner schlechten Entscheidungen erträgt. Weil er die Konsequenz von meinen schlechten Entscheidungen erduldet. Weil er mich liebt. Er stirbt am Kreuz, weil er die Konsequenz deiner schlechten Entscheidungen erduldet. Weil er dich liebt. Gott liebt dich und er möchte diese Beziehung zu dir. Und nicht nur das. Er will nicht nur diese Beziehung reinstaten, wiederherstellen, sondern er möchte dich in die Lage versetzen, gute Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Deswegen bietet er dir an, dass du dein steinernes Herz, das unempfänglich für Gottes Willen ist, das kannst du gegen Jesu Herz tauschen. Ein fleischernes Herz, das für Gottes Willen empfänglich ist. Am Kreuz macht er diesen Tausch möglich. Und wir können unser steinernes Herz, unsere Schuld, unsere Sünde können wir zu ihm ans Kreuz bringen und das annehmen, was er dort tut und ein fleischernes Herz bekommen, das in Beziehung zu Gott steht, das empfänglich ist. Das können wir tauschen, ohne dass ich dafür irgendetwas kann. Aber ich muss mich dafür entscheiden. Und das ist, diese Entscheidung ist die erste gute Entscheidung des Lebens. Und was dann folgt ist, weil ich auf einmal ein fleischernes Herz habe, ich muss mich nicht mehr krampfhaft um mich selber drehen. Ich muss mich nicht mehr schützen. Das bin ich nicht mehr. Ich habe kein steinernes Herz mehr, das sich um sich selber dreht, sondern ich habe ein weiches Herz. Ich kann mich Gott zuwenden und ich kann mich meinen Nächsten zuwenden. Und nicht nur das, sondern in Kolosser 3, Vers 2 schreibt Paulus, in ihm, in Jesus Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In der Verbindung mit Jesus Christus hast du alles, was du brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Alles. Weil du in Verbindung zu demjenigen stehst, der all das hier geschaffen hat. Und daraus folgt, dass gute Entscheidungen aus der Beziehung zu Gott fließen. Ich rede bewusst nicht von richtigen Entscheidungen. Weil richtige oder falsche Entscheidungen, das erzeugt einen Druck. Das erzeugt den Druck, dass es von dir abhängt, wenn du mit Jesus unterwegs bist und wir reden davon, dass Gottes Reich auf dieser Welt entstehen soll. Wenn wir davon richtig und falsch reden, dann erzeugt das einen Druck, dass es von dir abhängt, ob das Reich Gottes entsteht oder nicht. Wenn du Dinge richtig tust, dann entsteht dort etwas. Wenn du Dinge falsch tust, dann entsteht es nicht. Aber so viel hängt von meinen Entscheidungen nicht ab, auch nicht von deinen, sondern am Ende hat Gott gesiegt. Ich habe euch jetzt gerade die ganze Bibel gespoilert. Gott gewinnt. Ja? Jesus am Kreuz hat schon gewonnen. Und seine Siegesherrschaft wird irgendwann kommen. Und das ist ein Fakt, das steht fest. Daran ändern meine und deine Entscheidungen ändern daran nichts mehr. Deswegen nicht richtig und falsch, sondern gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung meint eine Entscheidung, die im Vertrauen auf Gott und vor allem mit ihm zusammen getroffen wird. Eine gute Entscheidung meint eine Entscheidung, die im Vertrauen auf Gott und vor allem mit ihm zusammen getroffen wird. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, okay, aber wie funktioniert das? Vielleicht sitzt du hier und du stehst vor so einer 5% Entscheidung. Vielleicht vor so einer 1% Entscheidung, die wirklich lebensentscheidend ist. Wo du darüber nachdenkst, woanders hinzuziehen, einen anderen Job zu nehmen, was du nach der Schule machst, ob du diese eine Person mal auf ein Date ausfragen willst, ob du jemanden heiraten möchtest. All das sind so Fragen, die sind groß, die sind lebensverändert. Und du fragst dich jetzt, okay, wie kann ich jetzt mit Gott zusammen diese Entscheidung treffen? Und ich habe euch drei Dinge mitgebracht, die euch dabei vielleicht helfen können. Nummer eins, Gottes Wort. Gott offenbart seinen Willen. Schon im Garten Eden sagt er, ihr könnt von allem essen, nur nicht davon. In Gottes Wort können wir seinen Willen lesen. Und zwar ganz explizit in den 613 Geboten. Kyra ist nicht da, aber sind 613? Hatte ich das richtig im Kopf? Ja, 613 Gebote. Und jetzt, vielleicht machst du den Einwand, okay, aber so ein Gebot ist ja doch wieder richtig oder falsch. Ja, also ein Gesetz ist ja, entweder du hältst dich dran oder du hältst dich nicht dran, oder? Da gibt es ja nur richtig und falsch. Aber was hinter dieser Auslegung von Gebot steckt, ist ja ein Gott, der mit einem erhobenen Zeigefinger sagt und sagt, halt dich an mein Gebot sonst. Ja, das ist das Gottesbild, was dahinter steckt, wenn wir in richtig und falsch denken. Halt dich an mein Gebot, du kleiner böser Mensch, ungezogen. So, das steckt da ja hinter. Aber ein Mitzvah, das ist das hebräische Wort, das wird mit Gebot übersetzt, da geht es nicht um eine reine Pflichterfüllung. Da geht es nicht darum, tu das oder tu es nicht, sondern es ist ein Akt der Begegnung mit Gott. Es ist kein tu das sonst, sondern es ist eine Einladung, Gott zu begegnen. Die Gebote Gottes sind keine Checkliste, die du zu tun hast, die zu tun ist, die abzuarbeiten ist, sondern sie ist eine Einladung, Gott zu begegnen, ihm zu vertrauen. Und im Gottesbild passiert da etwas, wodurch wir von diesem Gottesbild mit dem erhobenen Zeigefinger hin zu einem Gottesbild kommen, der uns die Hand aufmacht und uns einlädt in eine Beziehung, in eine lebendige Beziehung. Das ist das, was am Kreuz passiert. Gott macht seine Hand auf. Ein anderes Bild dafür ist, das Reich Gottes entsteht dort, wo Gottes Wille getan wird. Umgekehrt, dort, wo Gottes Wille getan wird, entsteht Reich Gottes. Da entstehen Punkte und Orte, wo wir Gott begegnen können. Wir begegnen Gott in seinem Reich. Dort, wo sein Wille passiert, können wir ihm begegnen. Nach Matthäus 6,33 ist das Trachten nach diesem Reich das Wichtigste, was wir tun. Insbesondere dann, wenn wir Entscheidungen treffen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und an dieses Trachten ist die Verheißung geknüpft und alles andere, was ihr zum Leben braucht, wird euch dazugetan werden, wird euch zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Punkt Nummer zwei. In Matthäus 18,20 sagt Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn du dich mit Entscheidungen schwer tust, versuch es nicht alleine zu treffen. Auf der einen Seite versuchst du sie mit Gott zu treffen, aber in meinem Bruder, in meiner Schwester im Glauben, da begegnet mir Christus. In dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter ihnen. Und die können mir mit Rat zur Seite sehen, zur Seite stehen. Wenn du also eine Entscheidung treffen musst, dann hol dir Rat ein von Menschen, denen du vertraust und die im besten Fall auch mit Jesus unterwegs sind. Die das auch mit ins Gebet nehmen. Und das führt mich zum dritten Punkt, nämlich Gebet. Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Keine Einbahnstraße, keine, guck Gott, du hast deine Checkliste, ich habe meine Checkliste, wir tauschen. Ja, das meint, bitte, da steht eine PlayStation 5 drauf, die will ich haben. Das ist wichtig, ich highlighte dir das, das ist so. Das ist kein Gespräch. Sondern Gespräch ist, ich rede und du redest. Du hörst zu, ich höre zu. Und Gott redet, auch heute noch. Und er will auch mit dir reden. Was ist aber, wenn wir, obwohl ich bei so einer Entscheidung, obwohl beide Optionen Gottes, also was ist, wenn ich Gottes Willen nicht erkenne? Was, wenn beide Optionen, die ich habe, nicht gegen Gottes Willen sprechen, aber auch nicht klar dafür? Wenn auch beide Optionen in den Augen von den Leuten, von denen ich mir Rat einhole, beide Sinn ergeben? Und wenn Gott im Gebet scheinbar schweigt? Was dann? Und zwar vor allem dann, wenn es eine Entscheidung ist, die wichtig ist. Eben so eine 1% Entscheidung. Ja, wen heirate ich? Wo ziehe ich hin? Was mache ich in der Arbeit? Und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, es gibt drei Möglichkeiten. Vielleicht gibt es mehr, aber die drei sind mir eingefallen. Auf der einen Seite die Frage, ich höre Gott nicht. Liegt das an Gott oder liegt es an dir? Kann es sein, weil in der Bibel lese ich davon, dass Gott häufig nicht schreit, auch nicht laut redet, macht er manchmal, aber ganz häufig flüstert er. Kann es sein, dass mein Drumherum zu laut ist, dass ich nicht lang genug ruhig werde und ihn deswegen nicht höre? Kann das sein? Vielleicht ist es dann ein Weg, mir mal wirklich Zeit dafür zu nehmen. Wenn ich immer nur zu Gerd komme und ganz kurz mit ihm rede und ihm die Sachen sage, die ich ihm sagen will und dann kurz hinhöre, ob er vielleicht was sagen will, aber Gerd will vielleicht erstmal einfach die Gemeinschaft genießen. Kennt ihr das, mit guten Freunden einfach mal die Stille zu genießen? Ich glaube, das möchte Gott manchmal mit uns machen. Einfach da sein. Nummer zwei, vielleicht liegt es daran ja nicht. Nummer zwei, vielleicht meint Gottes Schweigen aber auch, dass du dich völlig frei entscheiden kannst. Also dass auch Gott, also du kannst dich immer frei entscheiden, verstehe mich nicht falsch, Gott zwingt dich zu nichts. Da, wo Gott sagt, das und das, ist es kein Befehl, das wäre der erhobene Zeigefinger, sondern es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung zu sagen, guck, das wäre mein Wille, da halte ich das und das bereit, möchtest du mitkommen? Und dann kann ich immer noch sagen, nö, will ich nicht. Es ist immer eine Entscheidung. Aber eine freie Entscheidung in dem Sinne, dass er dir nicht mal einen Vorschlag macht, weil er sagt, ich bin mit beiden Optionen völlig zufrieden. An beiden Punkten wird Reich Gottes entstehen. Vielleicht in einer unterschiedlichen Art und Weise, aber an beiden Punkten wird mein Wille geschehen. Gottes Wille wird immer geschehen. Immer. Und vielleicht meint Gottes Schweigen aber auch, dass er dich und dein Vertrauen an ihn herausfordern möchte. Es gibt eine Geschichte im zweiten Buch Mose, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und Mose und das Volk Israel fliehen aus Ägypten und stehen dann vor dem Schilfmeer. Ja, manche müssen lachen, weil wir das letzte Woche beim Ranger Camp auch hatten. Die stehen dann vor dem Schilfmeer und vor ihnen ist das Schilfmeer. Hinter ihnen kommt das Heer des Pharaos. Und die wollen sie zurück in die Sklaverei bringen. Und es gibt keinen Ausweg. Wie gesagt, das Meer, der Pharao. Übrigens, Gott hat sie in diese Situation geführt. Wir kennen solche Situationen bestimmt, wo eine Tragödie scheinbar nicht zu vermeiden ist und wo der Druck immer größer wird mit jeder Sekunde, die vergeht. Und wir sind da dann ganz besonders versucht, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen. Also entweder zu sagen, okay, ich schwimme jetzt einfach drauf los, oder zu sagen, okay, ich kämpfe jetzt gegen die Ägypter. Das Volk Israel ist in dieser Situation, weil Gott sie dorthin geführt hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, um ihren Glauben herauszufordern. Gott teilt dann das Meer. Warum? Weil das Volk zu Gott schreit. Weil das Volk zum Herrn schreit und sagt, wir brauchen dich. Ohne dich geht es nicht. Wir werfen uns komplett auf dich. Und Gott teilt das Meer. Gott überwindet diese ausweglose Situation. Und das Wunderschöne ist, Gott tut diese Dinge heute noch. Vielleicht meint Gottes Schweigen eben auch diese Einladung, ihm zu vertrauen. Ich möchte euch Mut machen. Habt keine Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Vielleicht steht ihr manchmal vor so einer Entscheidung, wo ihr Angst habt, die falsche Entscheidung zu treffen und wo ihr euch selber Druck macht. Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Das kommt nicht von Gott. Das kommt vom Feind. Der Feind sagt, von dir hängt alles ab. Du musst es immer selber schaffen. Gott sagt, vertrau mir. Die endgültige Entscheidung ist gefallen am Kreuz und in der Auferstehung. Gott hat gewonnen. Von meinen und von deinen Entscheidungen hängt das Ende dieser Welt nicht ab. Wenn du dich für Jesus entschieden hast und du das noch nicht hast, ist heute die Einladung, das zu tun. Das anzunehmen, was Gott am Kreuz getan hat. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hängt auch diese Beziehung nicht von deinen Entscheidungen ab, sondern von Gottes Entscheidung, und die steht. Seine Hand ist offen. Es liegt nicht daran, ob du Gottes Willen erkennen kannst oder nicht. Wie gesagt, es ist keine Checkliste, sondern es ist eine Einladung, ihm zu vertrauen. Und du hast jetzt drei, ich habe dir zwei Fragen mitgebracht. Und zwar einmal, wenn du gerade gar keine große Entscheidung hast, dann frag dich mal, wie triffst du häufig Entscheidungen? Mache ich mich von meinen Gefühlen abhängig oder von meinem Verstand? Welche Rolle spielt Gott darin? Wie treffe ich Entscheidungen? Und wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann habe ich drei Fragen. Also doch ein paar mehr. Einmal, was sagt die Bibel dazu? Welche Entscheidung ehrt Gott? Wo suche ich sein Reich? Und frag andere Menschen, was sie glauben, was Gottes Wille ist.